das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Liegt es in der Natur des Krieges, dass bei Militäroffensiven in städtischen Gebieten so viele Zivilisten ums Leben kommen? Oder am fahrlässigen Handeln und Versagen der zuständigen Strategen? Seit mehr als einem Monat läuft die Offensive, mit der die von den USA angeführte Militärkoalition den Westen der irakischen Stadt Mosul von der Terrormiliz IS befreien will. Und seitdem steigt die Zahl der zivilen Opfer rapide, auf mittlerweile mehr als 300. Allein bei einem einzigen Luftangriff sollen vor 11 Tagen in einem Gebäude mehr als 100 Zivilisten gestorben sein. Doch was ist der Grund für diesen Anstieg? Das US-Zentralkommando untersucht die fatalen Militärschläge. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen die Allianz. Stefan Niemann berichtet.
Sie haben sich retten können, sind raus aus dem umkämpften Mosul, ihrer Heimat. Mit ein paar Habseligkeiten flüchten diese Iraker aus der Kampfzone. Unter Decken und Tüchern ihre toten Angehörigen, auch Frauen und Kinder. Sie seien Opfer der Luftangriffe, in ihren Häusern getroffen von Bomben der Alliierten, erzählen die Männer Reportern von Reuters. Sie wurden bombardiert, sie waren zu Hause und wurden von Luftschlägen getroffen. Ihre Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Fest steht, der Kampf um Mosul ist deutlich heftiger geworden in den vergangenen Wochen. Irakische Truppen versuchen, die IS-Kämpfer aus ihrer Hochburg zu vertreiben, unterstützt von der US-geführten Militärkoalition. Luftschläge sollen Stellungen der Dschihadisten treffen, doch die haben sich offenbar in Wohngebieten verschanzt. Allein durch einen Angriff am 17. März soll es 150 zivile Opfer gegeben haben. Bei einem Treffen mit Iraks Verteidigungsminister al-Hiyali versprach US-General Milley gestern eine Untersuchung und warnte vor vorschnellen Schuldzuweisungen. Es ist sehr gut möglich, dass der IS dieses Gebäude in die Luft gesprengt hat, um unsere Allianz dafür verantwortlich zu machen, um die Rückeroberung Mosuls und unsere Luftangriffe zu verzögern. Und es ist auch möglich, dass es tatsächlich ein Luftschlag war. Wir wissen es noch nicht. Ermittler in Mosul sind dabei, das zu klären. Zwar schließt das Völkerrecht keine zivilen Opfer aus, Kriegsparteien sind aber aufgefordert, diese Opfer möglichst gering zu halten. Ausdrücklich verboten ist der Beschuss von Schutzräumen oder Krankenhäusern, aber auch Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Amnesty International erhebt inzwischen schwere Vorwürfe gegen die Konfliktparteien im Irak. Bei ihren Luftangriffen achte die US-geführte Militärkoalition nicht ausreichend auf den Schutz von Zivilisten.
Wir haben Hinweise darauf, dass Menschen in Wohnhäusern gestorben sind, in denen sich auch IS-Kämpfer verschanzt hatten. Wir haben Hinweise darauf, dass Menschen sich in Häusern schützen wollten und auch aufgefordert wurden von der irakischen Regierung, diese Häuser nicht zu verlassen. Und diese Häuser dann bombardiert wurden.
Auch das UN-Menschenrechtskommissariat beklagt die hohe Zahl ziviler Opfer in Mosul. Man begrüße die von den Amerikanern versprochene Untersuchung. Es gebe Hinweise, dass der IS Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauche. Zahlreiche Zeugen haben uns erzählt, dass der IS sie gezwungen habe, in ihren Häusern zu bleiben, sie sogar eingesperrt hat, während sie Kämpfer auf den Dächern positionierten und auf irakische Regierungstruppen schossen. US-Verteidigungsminister Mattis reagierte gereizt auf Reporterfragen nach den vielen zivilen Opfern und Gerüchten über gelockerte Einsatzregeln. Keine Militärmacht der Welt hat sich als sensibler bewiesen, wenn es um zivile Opfer geht. Uns ist sehr bewusst, dass jedes Schlachtfeld, auf dem sich der Feind hinter Frauen und Kindern versteckt, auch ein humanitäres Feld wird. Im Gegensatz zur Terrormiliz des IS nehmen die USA größtmögliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Man möge die Untersuchung doch erstmal abwarten.
Der Kampf um Mosul und seine verheerenden Folgen. Dazu der Kommentar von Esther Saub vom Südwestrundfunk.
Die Zahl der zivilen Opfer in Mosul ist entsetzlich, aber leider wenig überraschend. Es gehört zur Taktik des sogenannten Islamischen Staates, sich in dicht besiedelten Gebieten zu verschanzen. Das ist eine Tatsache, aber keine Rechtfertigung dafür, dass Frauen und Kinder getötet werden. Gerade weil die Extremisten sich weder an Kriegsrecht noch an Konventionen halten, muss die Allianz, die sie bekämpft, diese umso genauer beachten. Mosuls Einwohner sind Geiseln eines Terrorregimes. Die meisten von ihnen wünschen sich ein Ende des IS ebenso herbei wie die irakische Armee und ihre westlichen Verbündeten. Dass aber deren Angriffe immer mehr zivile Opfer fordern, ist gefährliches Futter für die IS-Propaganda. Seit Tagen verbreitet sie fürchterliche Bilder aus Mosul. Schwerverletzte oder Tote, auch alte Menschen und Kinder. Mit der Überschrift »Ein Verbrechen der Amerikaner«. Die demoralisierte Bevölkerung der Region hat kaum Zugang zu Nachrichten und ist damit empfänglich für Propaganda. Genau deshalb ist es so wichtig, dass das US-Militär und seine Verbündeten die Vorwürfe von Amnesty International ernst nehmen und den Vereinten Nationen Gehör schenken. Es wird schwierig sein, aufzuklären, wer in Mosul welche Ziele beschossen hat, warum dort Zivilisten waren und ob man das vorher hätte wissen können. Doch für die Überlebenden macht es einen großen Unterschied, ob der Tod ihrer Angehörigen untersucht wird oder einfach nur hingenommen. Wer den Menschen im Irak das Gefühl gibt, ihr Leben zähle nicht, stärkt damit die Terroristen des IS.
Esther Saub kommentierte. Seinen geheimen Plan, wie er den IS besiegen will, den hat US-Präsident Trump noch nicht vorgelegt. Die Strategie ähnelt weiter stark der seines Vorgängers Obama. Doch in einem anderen Bereich will Trump nun die Kehrtwende mit aller Macht. In der Klimaschutzpolitik. Da hatte Obama seinem Land ja ordentlich Dampf gemacht, erneuerbare Energien gefördert oder auch neue Vorschriften für Kohlekraftwerke vorgesehen. Immer wieder schärfte er seinen Landsleuten ein, es gebe nur diesen einen Planeten und keinen Plan B. Doch ohne Mehrheiten im Kongress bekam Obama viele seiner Klimaschutzideen nur per Dekret durch. Und die kann sein Nachfolger mit einer Unterschrift wieder aushebeln, wie vor knapp 2 Stunden. Ina Ruck.
Der Präsident macht ernst. Klimaschutz war gestern. Sein neuestes Dekret unterschrieb Donald Trump, umgeben von Kohlearbeitern.
Basically, you know what this says?
Wisst ihr, was das für euch bedeutet, fragt er. Ihr werdet wieder Arbeit haben. Gleich mehrere zentrale Klimaschutzregelungen seines Vorgängers macht er rückgängig. Sein Dekret, so Trump, sei das Ende des Kriegs gegen die Kohle. Wir werden die Energieförderung befreien. Schiefergas, Erdgas, Kohle, damit sie wieder Jobs schaffen können. Amerikanische Kohle wird amerikanische Industrie befeuern. Amerikanische Energie wird in Pipelines fließen, die aus amerikanischem Stahl gemacht sind.
Made with American steel. Can you believe somebody would actually say that?
Vor 2 Jahren erst hatte der damalige Präsident Obama scharfe Regeln für Kohlekraftwerke erlassen. Zum ersten Mal sollte es landesweite Obergrenzen für Treibhausgase geben. Der CO2-Ausstoß sollte drastisch gesenkt werden. Allerdings, der Plan trat bislang nicht in Kraft, denn mehrere Bundesstaaten zogen vor Gericht. Die Klagen haben sich nun erledigt. Trumps Erlass macht auch die Schadstoffobergrenzen wieder rückgängig. Überraschend kommt das nicht. Noch im Wahlkampf hatte Trump die Erderwärmung mehrfach als Schwindel bezeichnet. Obama redet von Erderwärmung, aber das ist Schwindel. Das ist doch eine Industrie, um Geld zu machen. Schwindel. Zum Umweltminister machte er dann einen Mann, der öffentlich bezweifelt, dass Erderwärmung menschengemacht ist und damit im Widerspruch zu den meisten Wissenschaftlern steht. Es ist schwierig, den menschlichen Einfluss auf das Klima zu messen, und es gibt große Uneinigkeit darüber. Deshalb, nein, ich glaube nicht, dass CO2-Gase ein wichtiger Faktor für die Erwärmung der Erde sind. Im Wahlkampf hatte Trump auch damit gedroht, das Klimaschutzabkommen von Paris aufzukündigen. Dass er das wirklich tun wird, bezweifeln viele. Der Präsident hört von allen Seiten, dass es ein großer diplomatischer Fehler wäre, das Pariser Abkommen zu verlassen. Es würde gewaltige Reaktionen nach sich ziehen. Alle Länder sind in Paris dabei. Es wäre ein Riesengeschenk an China, wenn die USA ihre Führungsrolle in Sachen Klimaschutz aufgäben. Umweltschützer haben bereits Klagen gegen das Dekret angekündigt. Doch sollte es am Ende in Kraft treten, wäre es kaum vorstellbar, dass die USA ihre in Paris zugesagten Klimaschutzziele noch einhalten könnten.
Eva Lodde in Berlin. Welches Signal geht denn von dieser Wende für die internationalen Klimaschutzbemühungen aus?
Ja, das ist natürlich ein fatales Signal. Denn was nützt es, wenn die USA Teil des Pariser Klimaschutzabkommens bleiben, aber die Vorgaben einfach nicht erfüllen? Die zentrale Frage ist jetzt, wie wird der neue Plan aussehen, den die Umweltbehörde EPA erarbeiten soll? Die wird ja von dem Klimakritiker Scott Pruitt geführt. Und da ist die Frage, was wird er hervorbringen? Ein Staatssekretär des Umweltministeriums hat sich gerade heute mit ihm getroffen. Das Gespräch sei wohl freundlich verlaufen, aber da weht halt nun ein anderer Wind, ein wesentlich wirtschaftsfreundlicherer Wind. Und für die Bundesregierung ist das Ziel, da jetzt nicht hart zu kritisieren und Porzellan zu zerschlagen, sondern erstmal zu sehen, wie kann man überhaupt auf die Regierung Trump in Klimasachen Einfluss nehmen, auf allen Ebenen, in Gesprächen mit ihm selbst, in Gesprächen mit dem Außenministerium und eben Scott Pruitt. Aber das wird eine schwierige Sache sein, ihn da zu behalten beim Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist das oberste Ziel. Aber es wird eine Gewichtsverschiebung geben und China wird sicherlich nochmal eine ganz neue Rolle spielen.
Die USA wollen sich also aus ihrer Rolle zurückziehen. Welche Rolle im Weltklimaschutz nimmt denn Deutschland dann jetzt ein?
Ja, auf dem Klimaschutzgipfel in Marrakesch im November war Deutschland eines der wenigen Länder, das einen Klimaschutzplan vorgelegt hat. Aber die Verhandlungen hier sind ja auch hart geführt worden. Also da hat das Bundeskanzleramt und auch der damalige Wirtschaftsminister Gabriel interveniert, haben auch Rücksicht auf die Interessen der Autoindustrie, der Kohleindustrie genommen. Aber trotzdem wird Deutschland weiterhin eine gewichtige Rolle spielen. Trotzdem bleibt die Angst, dass es nicht mehr so sehr darum geht, die Vorgaben einzuhalten, sondern nur noch dabei, alle beim Klimaschutzabkommen zu halten. Deutschland wird auch seine Vorgaben 2020 nicht erfüllen. Aber die Bundesregierung wird zumindest jetzt beim G20-Treffen im Juli noch mal beweisen können, was überhaupt noch möglich ist. Da soll der Klimaschutz nämlich auch im Abschlussdokument stehen. Aber allen Beteiligten ist klar, das wird ein ziemlich hartes Brett zu bohren sein, wenn nur mehr als Lippenbekenntnisse drinstehen sollen.
Frau Lotte, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Berlin. Dass der türkische Geheimdienst MIT in Deutschland Landsleute ausspioniert, haben wir gestern bereits berichtet. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat der MIT dabei auch dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit 300 Namen von in Deutschland lebenden Türken übergeben und offenbar Amtshilfe erwartet. Damit beginnen auch die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT aufgenommen. Er soll in Deutschland lebende Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert haben. Nach Ansicht der türkischen Regierung steckt der Prediger Gülen hinter dem Putschversuch vom Juli 2016. Bundesinnenminister de Maizière sagte, Spionageaktivitäten auf deutschem Boden würden nicht geduldet. Einen Tag vor dem Spitzentreffen der Großen Koalition hat die SPD ihre Forderung nach einer Ehe für alle bekräftigt. Sie will noch vor der Bundestagswahl homosexuelle Lebenspartnerschaften rechtlich mit Ehen gleichstellen, etwa bei der Adoption von Kindern. Die Union bekräftigte unterdessen, sie wolle diesem Vorstoß nicht zustimmen. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, die Regeln für die Alterspräsidentschaft des Bundestages zu ändern und das noch vor der Wahl im September. Künftig sollen die parlamentarischen Dienstjahre und nicht die Lebensjahre entscheidend sein. Der Vorschlag kam von Bundestagspräsident Lammert. Wenn die AfD in den Bundestag einziehen sollte, wäre nach der bisherigen Regelung ein AfD-Politiker der aussichtsreichste Kandidat für den Alterspräsidenten. Das schottische Parlament hat für ein neues Referendum über die Abspaltung von Großbritannien gestimmt. Damit das Votum rechtsverbindlich wird, ist aber noch die Zustimmung aus London nötig. Im ersten Referendum 2014 war die Mehrheit der Schotten noch gegen die Unabhängigkeit. Regierungschefin Sturgeon argumentiert nun, mit Großbritanniens Votum für den EU-Austritt habe sich die Ausgangslage entscheidend verändert.
Dass Deutschland in Sachen Kernenergie den Stecker zieht, heißt noch lange nicht, dass von hier aus keine Geschäfte mit der Atomkraft gemacht werden können. Und zwar selbst dann, wenn ein Meiler, so wie dieser, den fragwürdigen Beinamen Bröckelreaktor trägt. Die Anlage Tihange steht in Belgien, aber sehr nahe der deutschen Grenze, nur 65 Kilometer von Aachen entfernt. Tausende Risse durchziehen die Hülle, weswegen die Bundesregierung im vergangenen Jahr erst auf eine Betriebspause drängte. Die Belgier lehnten das aber ab. Dafür erteilte Berlin eine Zusage, nämlich für die Lieferung von 68 Brennelementen nach Tihange, trotz Sicherheitsbedenken. Das wiederum setzt die Politik in Nordrhein-Westfalen unter Strom. Michael Heusen berichtet.
Im Keller der Aachener Uniklinik lagern 3 Paletten mit Jodtabletten. Genug, um die Bevölkerung der Stadt und der angrenzenden Kreise im schlimmsten Fall zu versorgen. Das Medikament soll verhindern, dass sich Radioaktivität im Körper, speziell in der Schilddrüse, ansammeln kann. So große Mengen wie hier werden nirgendwo sonst in Deutschland gelagert. Die Uniklinik steht nur wenige Schritte von den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien entfernt. Im Falle eines Reaktorunfalls würde es nur wenige Stunden dauern, bis die Auswirkungen in der Region zu spüren wären. Die Stadt verteilt seit ein paar Tagen diese Broschüren, um die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten. Bislang haben die Aachener geglaubt, dass sie in ihr eine starke Verbündete haben. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte letztes Jahr intensive Gespräche in Brüssel geführt. Die Belgier mögen ihre maroden Meiler doch bitte deutlich früher als geplant vom Netz nehmen, so ihr Wunsch. Nun wurde aber bekannt, dass Hendricks nicht verhindert hat, dass Tihange weiter von Deutschland aus mit Brennstäben beliefert wird. Die Aachener fühlen sich verschaukelt.
Herr Neu, ist das ganz konkret für den Reaktor Tihange 2 Brennstäbe geliefert wurden und auch bewusst von der Bundesregierung genehmigt wurden, in einer Zeit, in der eigentlich völlig gegensätzliche Aussagen getroffen wurden, nämlich Unterstützung für die Sorgen, die wir hier in der Region haben und die Aussage, alles tun zu wollen, um Tihange 2 zum Abschalten zu bewegen?
Die Antworten des Bundesumweltministeriums auf einen Fragenkatalog des WDR klingen zerknirscht. Es kommt vor, dass die Rechtslage nicht alles zulässt, was man politisch für wünschenswert und richtig hält. Nach geltender Rechtslage dürfte eine Ausfuhr nur untersagt werden, wenn sie gegen unsere internationalen Verpflichtungen verstieße oder die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Widerspruch kommt von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens.
Es gibt Rechtsauffassungen, die sagen, das kann die Bundesregierung sehr wohl untersagen, weil eben Sicherheitsfragen im Raum sind, die nicht geklärt sind. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung tatsächlich auf, dieses auch endlich zu tun. Wir müssen leider erleben, dass sich die Bundesregierung bisher diesen Forderungen nicht anschließt.
Tausende Risse durchziehen den Reaktordruckbehälter, zeigen Untersuchungen. Demnach soll der Bröckel-Reaktor von innen mindestens genauso marode aussehen wie von außen. Trotzdem will Belgien das Kraftwerk an der Maas bis ins nächste Jahrzehnt hinein am Netz halten. Der Protest der niederländischen und deutschen Nachbarn prallt hier ab.
Die Haltung, die wir hier in der Region gegenüber Tihange haben, die hat immer auch davon gelebt, dass sie konsistent ist, dass sie einheitlich vertreten wird und dass das, was wir zu dem Thema sagen, wirklich, dass da kein Blatt zwischenpasst. Und letztlich ist diese Position gefährdet, wenn die Bundesregierung an anderer Stelle völlig anders handelt, obwohl sie hier uns die Unterstützung zugesagt hat.
Die Aachener hoffen, dass sie diese Jodtabletten niemals einnehmen müssen, denn im schlimmsten Fall der Fälle würden auch sie kaum helfen.
Heute vor genau 100 Tagen kam der Terror nach Deutschland. Und zwar mit der Wucht eines ungebremsten Sattelschleppers. Am 19. Dezember 2016 verübte der Tunesier Anis Amri seine Mordattacke auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. 12 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Das Attentat hat Spuren hinterlassen. Spürbar im Gemüt der Gesellschaft und greifbar am Ort des Geschehens, wo bis heute Kerzen stehen. Gesten der Anteilnahme. Mehr davon hatten sich Überlebende des Anschlags auch von der Politik gewünscht. Irgendwelche Zeichen, damit sie nicht allein bleiben mit dem Geschehenen. Axel John.
Hier von der Hardenbergstraße aus rast der LKW mit Anis Amri am Steuer über den Breitscheidplatz, damals auch auf dem Weihnachtsmarkt, Andreas Schwarz. Er rettet sich mit einem Sprung, stürzt unglücklich in eine Bude. Der 47-Jährige verletzt sich an Wirbelsäule und Hüfte. Vor allem die Erinnerungen quälen den Berliner jeden Tag.
Ich weiß noch so viel, dass ich aus der Hütte wieder rausgesprungen bin, zu einer schwer verletzten Person hingegangen bin. Aber leider verstarb die Frau dann in meinen Arm. Was in meinem Kopf rumgeht, ist dramatisch, sage ich mal, in dem Sinne. Die Angst fährt immer mit, sag ich mal. Also die Angst ist immer da.
Zusätzlich fühlt sich Andreas Schwarz alleingelassen. Von der Bundesregierung, vom Berliner Senat. Schnelle, unbürokratische Hilfe hatte die Politik zugesagt. Stattdessen streiten die Versicherungen darüber, wer welche Behandlungskosten übernimmt. Vor allem aber an ideellem Beistand fehlt es Schwarz. Zwar gibt es im Bundestag eine Gedenkstunde, aber erst 4 Wochen nach der Tat.
Nicht erst mal einen Monat warten und dann auf öffentlichen Druck das zu machen, das ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Wie ihr sagt, also einfach nur enttäuschend. Ja, und allgemein, wie sie mit uns umgehen, das ist traurig.
Andreas Schwarz führt mit Ämtern und Versicherungen einen Papierkrieg. Wer übernimmt welche Behandlungskosten? Erst vor 3 Wochen setzt die Bundesregierung einen Ansprechpartner für die Anschlagsopfer ein, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz.
Jetzt ist Herr Beck da, der versucht jetzt einen zu helfen. Und das ist das, was mir wieder Mut gibt.
Kurt Beck kümmert sich inzwischen um 130 Betroffene. Nach seiner Vermittlung hat immerhin eine Versicherung im Fall von Andreas Schwarz eingelenkt. Neben praktischer Hilfe für die Opfer will Beck auch untersuchen, wie Behörden und Politik in Zukunft besser auf Anschläge reagieren können.
Deshalb werde ich aus diesen Erfahrungen der Opfer heraus dann auch einen Bericht vorlegen, um für einen Fall, der hoffentlich nie mehr kommt, in ganz Deutschland besser gerüstet zu sein.
Am Breitscheidplatz soll es zudem eine Gedenkstätte geben. Andreas Schwarz wünscht sich einen dauerhaften Ort der Erinnerung. Das könne helfen, dass nicht nur über den Täter, sondern auch über die Opfer geredet werde.
Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesagentur für Arbeit vor, Millionen Euro bei Deutschkursen für Flüchtlinge verschwendet zu haben. Nochmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Bundesagentur für Arbeit hat Ende 2015 fast 400 Millionen Euro in Deutschkurse für Flüchtlinge gesteckt, die erhebliche Mängel aufwiesen. Die Behörde bestätigte Recherchen des NDR, die sich auf einen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes berufen. Demnach gab es keine Qualitätskontrollen, ein Großteil der Mittel sei ins Leere gelaufen. Die Arbeitsagentur erklärte, unter dem damaligen Zeitdruck habe man bürokratische Hürden bewusst niedrig gehalten. Die Debatte um Dieselfahrzeuge reißt nicht ab. In immer mehr Städten werden Fahrverbote diskutiert. Jetzt wollten Umweltschützer juristisch gegen Autos mit zu hohem Stickoxidausstoß vorgehen. Dazu gab es heute einen Gerichtsbeschluss. Markus Görne mit Einzelheiten.
Nach dem Fahrverbot in Stuttgart für ältere Diesel ab 2018 wollte der Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND, einen Verkaufsstopp für Diesel erzwingen. Den hat das Verwaltungsgericht Schleswig heute zwar nun abgelehnt, aber viel Vertrauen scheinen die Kunden nicht mehr in den Diesel zu haben. Die Verkaufszahlen gehen schon seit längerem zurück. Im Februar 2017 wurden noch mehr als 105.000 Diesel zugelassen. Das sind aber bereits 11% weniger als im Februar 2016. Und der Trend ganz aktuell, weiter fallende Zahlen. Noch zählt der Dieselmotor zum festen Bestandteil deutscher Hersteller. Aber der Druck nimmt weiter zu, Alternativen zu entwickeln. Gerade die deutschen Hersteller wollen nach eigenem Bekunden besonders innovativ sein und nehmen viel Geld in die Hand für die Zukunft. Anleger nehmen ihnen das wohl ab und kaufen heute ihre Aktien.
Die Börsendaten: Der deutsche Aktienindex ging mit 12.149 Punkten aus dem Handel, ein Plus von rund 1,3%. Der New Yorker Dow Jones legte zuletzt gut 0,7% auf 20.702 Punkte zu. Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot. Nach Angaben ihres Managements starb sie in der vergangenen Nacht. Kaufmann wurde 72 Jahre alt.
Sie war einer der ersten deutschen Kinderstars nach dem Zweiten Weltkrieg. Gefördert von der Mutter dreht Christine Kaufmann einen Film nach dem anderen. Der Durchbruch gelingt ihr als Rosenresli. Da ist sie gerade mal 8 Jahre alt. Hollywood wird aufmerksam. Bereits mit 16 spielt sie an der Seite von Kirk Douglas in Stadt ohne Mitleid, bekommt dafür einen Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin. Im selben Jahr dreht sie Taras Bulba mit Tony Curtis. Ihr Schicksalsfilm, denn die junge Christine verliebt sich in den 20 Jahre älteren Weltstar. 2 Jahre später heiraten sie, bekommen 2 Töchter. Doch die Ehe hält nur 5 Jahre. Christine Kaufmann kehrt zurück nach Deutschland.
Und mich hat eben dieser Erfolg und dieser Ruhm oder dieses Idolsein wahnsinnig isoliert. Das eine ist der Schein und das andere ist das Sein.
In den 80er Jahren beweist sie in der Kultserie Monaco Franze komödiantisches Talent. Danach spielt sie Theater, arbeitet als Autorin. Ihr neues Buch ist gerade fertig geworden. Bis zuletzt war Christine Kaufmann voller Tatendrang.
Es gibt sicher vieles, was US-Präsident Trump aus seiner Heimatstadt New York vermisst, aber eins wird ihm wohl nicht fehlen: die kritische Distanz und Ablehnung seitens linksliberaler Theaterkünstler, die den Broadway zu einer Herzkammer amerikanischer Bühnenkultur machen. Kaum waren Trump und sein Vizepräsident Pence gewählt, besuchte Pence beispielsweise das Hit-Musical Hamilton und wurde erst vom Publikum ausgebuht und am Ende von den Schauspielern ermahnt, die Vielfalt Amerikas zu achten. Broadway ist also der passende Ort, um erstmals Auszüge aus dem neuen Ein-Personen-Theaterstück Am Königsweg von Elfriede Jelinek aufzuführen. Denn was die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin von Donald Trump hält, das wird ziemlich schnell klar, berichtet Ulrich Adrian.
New York traut sich was, wo sonst. Die liberale, die weltoffene Stadt wird zum Schauplatz der Beschimpfung des US-Präsidenten Trump durch eine österreichische Nobelpreisträgerin, Elfriede Jelinek. Auf dem Königsweg, ein Ein-Personen-Stück über Trump als Burger King und seine Fastfood-Regierung, amerikanische Vorpremiere, szenische Lesung. Und wie immer bei Jelinek wird es anstrengend. Wer Ohren hat, der höre. Jelinek über Trump und seine Mauer, die er unbedingt bauen will.
The wall along the gigantic border. No, both are gigantic. Wall.
Die Mauer wird wachsen mit Heidelberger Zement, der beste der Welt, besser als Gas. Das taugt ja nur zum Verbrennen. Wir verkleiden die Mauer mit wundervollen Natursteinplatten und davor liegen dann Leichname.
How else could we have so many corpses?
Und so geht das weiter. Eine Stunde lang 70 Zuschauer Livestream im Netz und manchmal reichen 4 Sekunden zur Provokation Trump und die Deutsche Bank.
He owes the Deutsche Bank, Sieg Heil.
Irritierte Zuschauer und Miss Piggy als Projektion und Zerrbild der blinden Seherin in der Antike, eigens so von Jelineks Mann Gottfried Hüngsberg bemalt. Sogar das weltberühmte Schwein fürchtet die Abschiebung und auch auf altes Liedgut ist kein Verlass mehr. Dieses Land ist unser Land.
No more.
Nicht mehr. Nicht länger gehört es den Weißen. Schrecklich, wem dann?
Who's is it then?
Gitta Honegger hat den noch geheimen Text übersetzt. Vom Österreichischen ins Deutsche, ins Englische, sagt sie.
Das schaut so ungefährlich aus. Das ist der harmloseste Satz. Und dann ist das die ärgste Beleidigung, die man mitlesen kann. Und das ist natürlich ein Spaß.
Am Ende verhaltener Applaus, aber untypisch für Jelinek keine Buhrufe. Die Zuschauer sind gespalten. Ein unglaublich herausforderndes Werk. Ich habe nichts verstanden, ich möchte das mal lesen. Es zeigt die Hoffnung und die Ängste der amerikanischen Bürger. Beeindruckend und erstaunlich. Plötzlich denken Trump-Wähler, das Unmögliche würde passieren und ihr Leben wäre gut. Sie haben ein Monster gewählt, jetzt ist alles schlechter als vorher. Bleibt eine Frage offen. Ist Donald Trump eine intellektuelle Beleidigung für Elfriede Jelinek? Ihre Übersetzerin stutzt.
Na ja. Ja. Ist ja auch für Amerikaner.
Nun denn. Aber mit derart schwerer Kulturkost entlassen wir Sie jetzt nicht in die Nacht, denn jetzt möchte Ihnen Donald Becker das Wetter im Wortsinne schmackhaft machen. Wenn er denn zu sehen wäre. Jetzt ist er da. Donald Becker, wie wird das Wetter?
Ja, da bin ich doch. Hallo, ja. Es wird einfach nur fantastisch und wir kommen jetzt wirklich an die Grenze der Rekorde. Viel wärmer im März geht's nicht und ich habe mal Köln rausgesucht und da wäre der Rekord Ende März 24,5 Grad gemessen am 29. März 1968. Und wenn wir jetzt mal den Trend für die nächsten 15 Tage einblenden, dann sehen wir kommen in diese Richtung. Am Freitag sind 24, vielleicht sogar 25 Grad in Köln möglich. Das würde bedeuten, neuer Rekord. Danach geht's aber spürbar abwärts. Aber hier unten diese gestrichelte Linie, das sind die Durchschnittstemperaturen. Also das ist eigentlich das, was uns jetzt zustehen würde Ende März. Das sind gerade mal 12 bis 13 Grad. Das wäre normal. Und selbst die kälteste Variante kommt noch nicht mal im Normalwertbereich an.
Ja.
Das heißt, es wird deutlich kälter, aber dann auf jeden Fall geht es für die Jahreszeit immerhin noch zu mild weiter. Wir schauen mal, wie sich die Lage entwickelt. Eine kleine Warmfront kommt morgen schon, schiebt sich über Nord- und Ostdeutschland, bringt auch ein bisschen Regen dann mit sich. Aber dahinter kommt dann dieser richtige Warmluftschub, der uns am Freitag erreichen wird. Heute Nacht geht es schon los. Das heißt, ein paar kleine Schauer haben es nach Nordrhein-Westfalen geschafft. Die zerfallen erst einmal. An der Nordsee werden die Wolken deutlich dichter. In den Frühstunden fällt dort noch Regen. Ansonsten ist der Himmel meist noch sternklar oder gering bewölkt. Und deswegen wird es auch im Osten und im Süden am kältesten, mit Tiefstwerten von örtlich bis zu 2 Grad, im Westen mit 10 bis 5 Grad deutlich milder. Der Vormittag bringt im Süden strahlenden Sonnenschein, vor allem im äußersten Südwesten. Im Norden breiten sich die Regenwolken Richtung Mecklenburg-Vorpommern aus. Am Nachmittag wird das Ganze auch ein bisschen weiter nach Süden ausgreifen. Also auch Hessen, Thüringen und Sachsen wird ein bisschen Regen abkriegen. Weiter im Süden aber eher trocken, aber doch mehr Wolken als heute. Die Temperaturen im Südwesten weiterhin bis zu 20, 21 Grad, im Norden deutlich frischer. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen, an der Küste schon mal mit Stärke 5. Und jetzt kommen wir zu den Aussichten. Da sehen wir den Donnerstag, anfangs noch Regen, aber am Freitag Sonne für alle. Und dann gibt es diese sommerlich anmutenden Temperaturen bis 25 Grad.
Die Grillsaison kann beginnen. Vielen Dank, Donald Becker, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier folgt nun der Pilotfilm zu einer neuen Serie im Ersten über Barbarossa-Platz. Es geht gleich in mehrfacher Hinsicht um die Psychologie des Menschen. Nichts für schwache Nerven, aber sehenswert. Ebenso wie das Nachtmagazin mit Anna Planken um 0:15 Uhr. Und die Tagesthemen morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.